Für mich ist Führung tatsächlich die Möglichkeit, auf das Individuum von dem Mitarbeiter, den ich vor mir habe, egal ob das einer ist oder 20 oder 200, mit diesem Menschen umzugehen, auf diesen Menschen einzugehen und sich gemeinsam zu entwickeln. Das ist eigentlich aus meinem Begriff so ein bisschen das Führungsverständnis. Daraus folgt unheimlich viel, aber ganz kurz gesagt würde ich sagen, es geht darum, sich gemeinsam mit den Menschen, mit denen man arbeitet, zu entwickeln.
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Was macht eigentlich Führung in der Heilmittelpraxis aus? Warum ist es so wichtig, sich mit der Führungsrolle intensiv auseinanderzusetzen? Darum geht es in dieser Folge von UP Podcast. Zu Gast bei UP Praxisberater Björn Schwarz ist der Wirtschaftspsychologe und Mitgeschäftsführer einer Berliner Physio- und Ergopraxis, Dr. Lukas Fichter. Euch gute Unterhaltung.
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen UP-Podcast. Ich bin Björn und freue mich riesig, dass ich mit Dr. Lukas Fichter über das Thema Führung in Heilmittelpraxen sprechen darf. Lukas, moin, und magst du kurz erzählen, wer du bist?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Lukas Fichter. Ich bin Wirtschaftspsychologe. Das ist eigentlich so mein Hintergrund. Das heißt, ich habe Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung studiert und dann promoviert im Bereich Persönlichkeitspsychologie, konkreter zu Persönlichkeitseigenschaften von Gründerinnen und Gründern. Das ist ja vielleicht ein spannendes Gebiet auch für Heilmittelpraxisinhaber. Und ich bin selber mit dem Thema Physio- und Ergotherapie aufgewachsen, denn meine Mutter ist Physiotherapeutin und hat sich vor 40 Jahren mittlerweile selbstständig gemacht und führt das Unternehmen gemeinsam mit meinem Vater auch schon über 30 Jahre. Ich selber bin 31, also sehr, sehr lange dabei. Und inzwischen seit 7 Jahren führen wir das Unternehmen gemeinsam und versuchen, die ganzen Perspektiven, die dafür erforderlich sind, so ein bisschen zu verbinden.
Ja, cool. Jetzt hast du gesagt, du bist Wirtschaftspsychologe. Ich bin Betriebswirt, also haben wir beide was mit Wirtschaft zu tun. Ist das ein Thema in Heilmittelpraxen für dich? Also am Anfang, ich bin jetzt ja auch schon 20 Jahre im Geschäft, habe ich immer gedacht, oh, ist das nicht eigentlich eher abschreckend, wenn wir jetzt plötzlich mit dem Thema Wirtschaft um die Ecke kommen? Und Führung ist ja etwas, was von Psychologen, aber auch von Betriebswirten oder Wirtschaftsprofessoren so in der Welt umgetrieben wird. Warum hast du das Gefühl, dass, also insbesondere du, aber auch ich mit meinem BWL-Know-how, warum wir gut im Bereich Führung in der Heilmittelpraxis passen? Warum das ein Thema
ist? Ja, ich glaube
ist?
Tatsächlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Perspektiven zu verbinden, ne? Weil die meisten, die jetzt sich selbstständig machen in dem Bereich Physiotherapie, Ergotherapie, Heilmittel, die haben natürlich den therapeutischen Hintergrund und sind, nehme ich wahr, das ist sehr, sehr, sehr oft so, wahnsinnig gut in diesem Bereich und fachlich wahnsinnig fit. Aber denen fehlt vielleicht noch so ein bisschen diese wirtschaftliche Perspektive und nochmal weitergedacht jetzt auf meinen Hintergrund mit der psychologischen Komponente. Wir sind ja heutzutage in einer Zeit, wo auch Führung sehr, sehr viel komplexer geworden ist, als es vielleicht mal war. Und es unheimlich viele Themen gibt, die da mit reinspielen. Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort, wie kann ich mit meinen Mitarbeitern mich gemeinsam entwickeln? Und da, glaube ich, sind diese verschiedenen Perspektiven einfach wahnsinnig wertvoll.
Ja, ich habe mal irgendwo gelesen oder in der Vorlesung gehört vor Unzeiten, vor Jahren, wir dürfen die Betriebswirte, ich würde jetzt mal die Psychologen, die Wirtschaftspsychologen dazu nehmen, nicht stumpf kopieren, aber wir müssen kapieren, was sie machen und können das dann gut auch in unseren Bereich anpassen. Würdest du das unterschreiben?
Ja, absolut. Also zumindest einfach sich auch über seine, da werden wir gleich noch sicherlich drüber sprechen, auch über seine eigene Rolle sich bewusst zu werden in diesem System. Also wenn man Therapeut ist, dann ist natürlich das Erste in allererster Linie erstmal eine fachliche Rolle. Ich versuche meine Patienten gut zu betreuen, aber je mehr ich das Ganze zu einem Unternehmen entwickle oder vielleicht beginne, Mitarbeiter einzustellen, desto mehr bin ich gezwungen, ja auch andere Rollen einzunehmen und sich darüber einfach auch bewusst zu werden und sich darüber Gedanken zu machen. Das kann einem selber nur helfen, egal ob man jetzt so wie wir beide einen betriebswirtschaftlichen oder pädagogisch-psychologischen Hintergrund hat oder nicht, ist es auf jeden Fall wahnsinnig wertvoll, sich dieses Themas bewusst zu werden und sich damit zu beschäftigen.
Ich hatte so am Anfang meiner Tätigkeit oder meines Arbeitens mit Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Podologen manchmal so den Eindruck, die möchten gar nicht so gerne Chefin und Chef sein, die möchten gar nicht so gerne führen. Das ist mehr so, hey, wir sind coole Kumpelinen und Kumpels und wir machen das jetzt hier zusammen. Und ich habe Mitarbeiter, weil ich so viele Patienten gar nicht alleine behandeln kann. Und deswegen suche ich mir so gute Leute an meine Seite. Und eigentlich sind wir so ein Kreis von Freunden. So, vielleicht könnte man so Therapeuten-WG drüber schreiben. Es ist trotzdem aber wichtig, dass sich derjenige, der Inhaber ist, für Führung aktiv entscheidet.
Ja, ich denke schon. Denn das, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen der klassische Fall, ne? Also das heißt, Man ist Therapeut, man behandelt selber und dann merkt man, okay, ich habe hier viel Bedarf in meiner Umgebung, wie auch immer, und dann hole ich mir noch ein, zwei Leute mit dazu. Das ist ja so, wie es bei den meisten anfängt. Und ich glaube, dieses Freundethema ist natürlich auch schön, wenn man ein gutes Miteinander einfach pflegt, aber es kommen irgendwann Perspektiven dazu und ich kann nur dafür plädieren, sich bewusst für dieses Thema Führung auch zu interessieren. Und wenn ich sage, ich will hier sozusagen mich entwickeln und ich will nicht in dieser selber Therapeut-Wahrnehmung einfach bleiben, dann muss ich mich damit beschäftigen. Und ich glaube, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, dann muss ich mich irgendwann davon verabschieden, dass meine Rolle, die ich einnehme, in allererster Linie Therapeut ist. Natürlich will ich nicht jetzt hier dafür plädieren, dass man sofort aufhören muss zu behandeln, wenn man das nicht möchte oder wenn man das natürlich am Anfang sich auch vielleicht noch gar nicht ermöglichen kann. Aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass man eben noch mehr Rollen einnimmt. Und selbst wenn man sagt, ich bin hier mit meinen Mitarbeitern irgendwie befreundet oder wir verstehen uns alle gut, das ist gut so und das ist ja auch eine Voraussetzung, wenn das so ist, die unheimlich wertvoll sein kann. Aber trotzdem muss man darüber nachdenken, dass es eine Anpassung des Selbstverständnisses erfordert, weil man aufgrund der Natur der Sache, einfach weil man, ne, nicht mehr alleine ist oder Mitarbeiter dazu bekommt, aufgrund der Natur der Sache nicht mehr nur Therapeut ist oder nicht mehr nur behandelt, sondern automatisch in diese Rolle reingeht. Das passiert einfach, weil man ja mit den Menschen interagiert und dann hat man nur die Wahl, man lässt das geschehen oder man macht sich darüber bewusst irgendwie Gedanken.
Und dass jetzt einer von uns beide in die Rollen, die wir wahrscheinlich gerne haben, auch außerhalb dieses Podcasts so Leuten Sachen zu erklären, auch lang und umschweifend, kannst du so ganz kurz beschreiben, was für dich Führung bedeutet?
Ja, also für mich ist Führung hauptsächlich eine menschliche Komponente. Ja, also ich will jetzt nicht, Unternehmensführung ist ja unheimlich weit und da gibt es Betriebswirtschaft und all diese Dinge. Für mich ist Führung tatsächlich die Möglichkeit, auf das Individuum von dem Mitarbeiter, den ich vor mir habe, egal ob das einer ist oder 20 oder 200, mit diesem Menschen umzugehen, auf diesen Menschen einzugehen und sich gemeinsam zu entwickeln. Das ist eigentlich aus meinem Begriff so ein bisschen das Führungsverständnis. Daraus folgt unheimlich viel, aber ganz kurz gesagt würde ich sagen, es geht darum, sich gemeinsam mit den Menschen, mit denen man arbeitet, zu entwickeln.
Jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, dass so Glaubenssätze bei Therapeutinnen und Therapeuten unterwegs sind. Einer ist, ich kann keine Zahlen. Ein anderer ist, mit Betriebswirtschaft habe ich nichts am Hut, was ja sehr eng miteinander einhergeht. Ein dritter ist aber auch oft so, ich bin nicht so ein typischer Chef, ich bin nicht so eine typische Chefin und ich mag es nicht so, Macht zu haben über andere. Geht Führung ohne so dieses klassische schlechte Gefühl von Macht? Weil eigentlich, wenn wir Macht nehmen, muss es ja nicht schlechtes sein. Ich finde, im Englischen kriegt man es viel cooler hin, da ist es Power als Übersetzung, dann finde ich, hat es eine ganz andere Bedeutung. Aber ist das was Unangenehmes? Muss es was Unangenehmes sein, aus deiner Sicht, so ein bisschen andere zu führen und dann auch motivieren zu können?
Nee, überhaupt gar nicht. Also ich glaube, natürlich sind diese Stigmata oder diese Sorgen, die sind natürlich da und das hat aber, glaube ich, damit zu tun, dass man sich oft auch mit den Gegebenheiten nicht wirklich richtig auseinandersetzt, weil natürlich heißt, haben wir immer noch aus unserer, vielleicht auch aus der Vergangenheit so ein bisschen Führungsverständnis von, jetzt kommt der Chef, so wird's gemacht und damit muss man leben und das hat sich natürlich über die Zeit verändert. Also das heißt, das hat ja viele Gründe, vielleicht kommen wir da noch zu. Auch natürlich, wir haben heutzutage ja ganz klaren Arbeitnehmermarkt, also sprich Fachkräftemangel ist enorm. Ich kann sowieso nicht mehr so mit meinen Mitarbeitern umgehen, wie ich es vielleicht früher konnte. Aber, und dadurch geht auch diese Machtkomponente sowieso so ein bisschen verloren. Aber ich glaube, oftmals bewertet man einfach diese Angst zu hoch. Und ich kann da nur plädieren, wenn es jetzt auch darum geht, was würde ich konkret empfehlen, eben hinzugehen und zu sagen, bevor ich jetzt Macht ausübe oder gucke, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, sich erstmal mit sich selber einfach zu beschäftigen. Ja, also ich habe ja, wie gesagt, persönlichkeitspsychologischen Hintergrund und da geht es immer zuerst mal um sich selber. Also das heißt, wenn ich merke, ich gehe in diese Führungsrolle rein oder muss in diese Führungsrolle reingehen, wie auch immer, dann würde ich erstmal empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, wie bin ich eigentlich selber? Was habe ich für Persönlichkeitseigenschaften? Können wir vielleicht noch im Detail darauf eingehen, was das genau da gibt an der Stelle. Wo sind meine Stärken und Schwächen? Was mache ich in der Führung? Ja, also wenn ich dann da reingehe, was liegt mir total gut? Zum Beispiel, ich bin total harmonisch mit meinem Team und kann eine unheimlich gute Atmosphäre schaffen. Kann ja auch ein Punkt sein, der vielleicht Therapeuten eher leicht fällt. Und auf der anderen Seite, ich bin vielleicht da schlechter darin, ernste Gespräche zu führen, wenn irgendwelche Dinge nicht so gut laufen und es fällt mir schwer, das anzusprechen. Sich damit auseinanderzusetzen, baut, glaube ich, Ängste ab. dass Führung so ein negatives, großes Wort ist, was man nicht haben will, sondern dass es eigentlich was ganz Schönes ist, weil man ja gemeinsam, ich eben schon gesagt, gemeinsam mit dem Mitarbeiter wachsen kann, sich gemeinsam entwickeln und idealerweise dann auch langfristig eine gute Zusammenarbeit hat. Weil wenn man immer nur der Nette ist und nie Dinge anspricht, dann wird es natürlich auch irgendwann aus irgendwelchen Gründen Disbalancen einfach im System geben mit den 2, 3, 4 oder 10 Leuten, mit denen man zu tun hat.
Das passt so ein bisschen. Ich hatte in der Schule in der Oberstufe einen Lehrer, den durften wir alle duzen. Und der waren wir immer total coole Buddies. Und irgendwann fing er an, dann uns fürs Abi zu benoten. Und dann ist er ehrlich geworden. Und dann sind ein paar Leute auch mit einer 5 rausgegangen. Und da war das Entsetzen plötzlich groß. Plötzlich ist das Du und das Nette tatsächlich weg. Passt, glaube ich, ziemlich cool dazu. Das mit den Persönlichkeitsmerkmalen finde ich ganz cool. Da würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen oder voraus, je nachdem, in welche Richtung wir jetzt gucken. Eine Physiotherapiepraxis gründen, eine Logo, eine Ergopraxis, eine Podologiepraxis gründen. Das kann ja jeder, also ja wirklich jeder. Also entweder ich habe eine Ausbildung und mache es selber oder du kannst es, ich kann es, jeder andere kann es auch. Ich suche mir jemanden, der die Ausbildung hat und der ist dann meine fachliche Leitung. Aber nehmen wir mal die Therapeuten, die sich ja relativ schnell nach der Ausbildung selbstständig machen können. Aber wenn man ins Curriculum guckt, in die Ausbildungsblätter, dann steht da nichts von Führung drin. In allen anderen Berufen auch nicht. Also bei Ärzten ist es, glaube ich, genauso. Und wer studiert, hat auch nicht
Klar.
unbedingt Führung. Deswegen wird
Ja.
ja auch meistens der für Führung in der Unternehmen ausgewählt, der fachlich am besten ist und nicht der andere Eigenschaften hat. Aber hier suche ich mir selber aus, Führungskraft zu sein. Was sind aus deiner Sicht so diejenigen, die in der Unternehmens-, in der Praxisführung und damit in der Mitarbeiterführung es am einfachsten hat? Welche Persönlichkeitsmerkmale bringen die mit?
Also das Erste, was sehr interessant ist, ist, wenn ich den Schritt gehe zu sagen, ich entscheide mich nicht mich anstellen zu lassen in der Klinik oder in der Praxis oder wie auch immer, sondern ich gehe diesen Schritt in die Selbstständigkeit, dann ist es ja schon eine Entscheidung, die aufgrund der eigenen Persönlichkeit irgendwie zustande kommt. Sonst würde ich mich ja vielleicht anders entscheiden. Und deswegen, man kann natürlich Führungskräfte, Seminare und all sowas besuchen, aber das ist eben gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, sich erstmal hinzusetzen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil also in der Persönlichkeitspsychologie sagt man, natürlich sind bestimmte Traits, also das heißt Fähigkeiten, sind trainierbar. Also zum Beispiel kann ich lernen vor möglichen Tagen der offenen Türen, wie kann ich eine Präsentation so halten, dass ich nicht 20 Mal stottere. Das ist eine Fähigkeit, die ich lernen kann. So. Aber dahinter steht ja, bin ich eigentlich gerne mit Menschen zusammen oder nicht? Das heißt, überspiele ich jetzt einfach in diesem einen Moment, dass ich eigentlich in mir drin total ungern eine Präsentation halte und mache das jetzt in dem Moment, habe das gelernt, oder ist es tatsächlich in mir drin eine Persönlichkeitseigenschaft, die dann relativ schwer veränderbar ist im Erwachsenenalter? Also wir reden ja jetzt nicht über Kinder und so weiter.
Ja, nicht.
Da ist das dann relativ stabil. Und wenn ich mir jetzt angucke, was gibt es da, dann sind da im Wesentlichen 5, 6, 7 Persönlichkeitsmerkmale, die ganz grundlegend existieren und die dann auch wieder mit dem Gründersein, mit dem Unternehmenserfolg korrelieren, beziehungsweise einfach zusammenhängen. Und eins davon ist zum Beispiel Extraversion. Extraversion bedeutet, wie gesellig bin ich, wie aufgeschlossen bin ich, wie gerne bin ich mit Menschen zusammen, wie gerne stehe ich im Mittelpunkt. Ja, das ist jetzt auch erstmal überhaupt nicht so. Bei allen Persönlichkeitseigenschaften gilt immer, es gibt nicht gut oder schlecht. Es gibt nicht, das ist schlecht, wenn man das hat, oder das ist gut, wenn man es nicht hat, oder andersrum. Es gibt nur eine Ausprägung einfach. Wie stark ist das bei mir ausgeprägt? Und natürlich macht es Sinn, dass Menschen, die eine hohe Ausprägung bei der Extraversion haben, also tendenziell sehr leicht auf Menschen zugehen können, tendenziell mehr Erfolg mit ihrem Unternehmen haben werden, weil das einfach eine Fähigkeit ist, die natürlich, wenn man ein Unternehmen führt, sehr, sehr hilfreich ist. Ja, und deswegen habe ich dafür plädiert, sich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn ich weiß, okay, ich kann das gut, ich bin total extrovertiert, dann kann ich das für mich nutzen. Oder auf der anderen Seite, wenn ich merke, okay, ich habe andere Stärken, aber das fällt mir total schwer und trotzdem weiß ich, dass das irgendwie für den Erfolg des Unternehmens relevant ist, dass es jemanden gibt, der diese Fähigkeiten ausfüllt. Dann kann ich mir eben gucken, kann ich mir Unterstützung suchen, suche ich mir vielleicht jemand Zweites, mit dem ich zusammen gründe, der genau das für mich einfach erfüllt, ja, dass wir uns da ergänzen. Das hilft einem, sich damit zu beschäftigen. Also Extraversion ist so ein Thema. Zweites Thema ist emotionale Belastbarkeit. Also sprich, wie sehr ist bei mir Angst, Nervosität, Unsicherheit ausgeprägt? Tendenziell natürlich, je mehr belastbar, je höher meine Belastbarkeit ist, desto leichter fällt es mir mit den Auf und Abs des des Führens und des Unternehmenführens natürlich umzugehen. Und deswegen ist es auch
Ja.
tendenziell so ein Merkmal, wo es eben einfacher ist, wenn das relativ hoch ausgeprägt ist. Genau. Kann auch zwei, drei weitere nennen,
Ja, mach mal. Also
wenn du
ich finde es gut,
möchtest.
ja. Das hilft ja so. Kann man so ein bisschen abhaken dann.
Weil, genau, wir haben eben uns auch wirklich nochmal intensiv auf meiner Forschungsseite damit beschäftigt, was hängt denn dann wirklich mit dem Erfolg zusammen? Und es klingt dann doch immer relativ abstrakt, diese Geschichte. Aber wenn ich es jetzt mal auf Gründer allgemein, gar nicht so sehr Therapiepraxen, aber für den Moment auf Gründer allgemein beziehe, wenn ich diese Kombination habe aus sehr belastbar und sehr extrovertiert, dann bin ich im Schnitt ungefähr 25% erfolgreicher, gerade am Anfang, als wenn ich das sehr wenig ausgeprägt habe. Und das ist also erstmal ein Fakt. Also man kann das auch messen. Und wenn man, wie gesagt, merkt, ich habe mich damit beschäftigt, es gibt ja Möglichkeiten, Persönlichkeitstests und sowas einfach zu machen, relativ auch niederschwellig, also wirklich einfach mal hinzugehen und zu sagen, ich will das mal für mich wissen, ganz privat. Und wenn ich merke, ich habe das nicht, ist das kein Drama, sondern dann kann ich mir eben ergänzende Leute dazu holen oder mich in dem Bereich nochmal einen Fokus drauf legen. Zwei weitere Punkte. Gewissenhaftigkeit ist ein Thema. Gewissenhaftigkeit bedeutet, wie strukturiert bin ich, wie sorgfältig bin ich, wie diszipliniert. Das geht aber auch bis hin zu perfektionistisch und da fängt es dann an, auch insofern komplizierter zu werden, als dass
Okay.
eine unendliche Ausprägung vielleicht auch gar nicht so hilfreich ist. Also wenn ich so perfektionistisch bin, dass ich nichts mehr fertig bekomme, weil ich immer den letzten Prozent geben will, dann wird es natürlich auch irgendwann schwierig, ein Unternehmen zu führen, weil es nicht mehr möglich ist, jedes Detail bis 100% zu gehen. Also hier gibt es auch eine Grenze und vielleicht ist da die oberste Ausprägung gar nicht mal so hilfreich.
Also
Und
ein
wir haben
Plädoyer für gut ist besser als perfekt dann an der Stelle.
ja, natürlich kommt es auch auf die eigene Art an. Ich bin sehr gewissenhaft, ich bin sehr strukturiert, sehr sorgfältig. Dann heißt das nicht, man soll das bitte lassen. Ne? Aber dann braucht man vielleicht jemanden, der nochmal ab und zu drauf guckt und sagt, Mensch, das ist doch jetzt schon ein super hohes Level. Vielleicht müssen es die letzten 2%, die dann ja oft ganz lange dauern, nicht auch noch sein, sondern wir lassen es jetzt dabei, damit das Ganze weiter rausgehen kann. Und so kann man das ja übertragen, zum Beispiel auf ein Mitarbeitergespräch. Wenn ich so perfektionistisch bin, dass ich mir jetzt 2 Wochen überlege, wie kann ich jetzt das Mitarbeitergespräch perfekt mit dem führen, dass ich es am Ende gar nicht mehr mache, ja, dann wird es irgendwie auch nicht weitergehen. Und deswegen, ja, es ist ja mal gut, wenn man sich einfach dessen bewusst ist, wenn ich so ein Typ bin, dann weiß ich vielleicht, aha, da kann ich mal ein Stück weit anhalten und weitergehen. Und diese Merkmale, die ich gerade aufzähle, das sind halt wirklich sehr stabile Merkmale. Ne? Auch die innere Strukturiertheit, Sorgfältigkeit werde ich tendenziell nicht dauernd verändern. Ich
Ja.
habe, das ist ja nicht tagesformabhängig, sondern das ist schon sehr, sehr zeitstabil eigentlich. Genau. Und dann haben wir noch die Dinge wie Verträglichkeit, also sprich, wie hoch ist mein Bedürfnis nach einem positiven Miteinander? Das ist das, was du gerade angesprochen hast, was auch bei Therapeuten natürlich, ohne dass ich da irgendwen über einen Kamm scheren möchte, aber
Nein.
wenn man sich anguckt, wer wird eigentlich Therapeut oder wer macht die Ausbildung, dann ist das natürlich etwas, was tendenziell relativ hoch ausgeprägt ist einfach. Und da ist es eben ähnlich, es gibt ein Limit. Also wenn das so extrem ist, dass ich nicht mehr in der Lage bin, Probleme anzusprechen, dann wird es mir in der Führung schwerer fallen. Und da brauche ich dann vielleicht auch jemanden, der mir nochmal entgegenkommt und sagt, pass auf, ja, tolles Teamklima ist was ganz, ganz Wichtiges, aber du musst eben auch gucken, dass andere Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, angesprochen werden können. Genau, und dann haben wir noch zum Schluss, wir haben das Ganze noch erweitert um zwei ergänzende Merkmale, nämlich einmal Risikoneigung. Also sprich, bin ich in der Lage,
Ja.
Risiken zu einem gewissen Maße einzugehen? Und einmal Inspirationsfähigkeit. Also bin ich in der Lage, meine Mitarbeiter abzuholen und zu inspirieren, mit mir gemeinsam mitzulaufen? Weil das natürlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung ist. So, und da kann man sich einfach mit beschäftigen, mit diesen Merkmalen. Und dann weiß man, wie man selber an dieser Stelle eigentlich so steht und wo man super gut ist und wo man Unterstützung vielleicht braucht. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, wenn wir jetzt weitergehen, was Führung eigentlich so richtig
Ja.
bedeutet, wenn man sich einmal so wirklich damit beschäftigt hat.
Cool, du hast es schon zweimal, glaube ich, so angeschnitten. Das kann man niedrigschwellig selber machen. Hast du einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man da so rangehen kann an dieses Thema, wie man da so ganz schnell mal so einen eigenen Check machen kann?
Genau, also es gibt zum einen online einfach Persönlichkeitstests. Das kann man mal googeln, da findet man ganz viele von. Das ist so ein bisschen die allereinfachste Variante, weil gibt es kostenlose Möglichkeiten, einfach 10, 20 Minuten. Trotzdem würde ich nicht unbedingt empfehlen, jeden Test zu nutzen, den es online gibt, weil das sind dann oftmals so sogenannte Typentests. Also man hat vielleicht schon mal gehört, so eine Vier-Felder-Matrix mit Achsen und dann gibt es vier Möglichkeiten
Ja.
und dann wird am Ende gesagt, du bist der dominante Typ oder du bist der integrative Typ oder sowas. Das ist oft relativ schlecht tatsächlich zu benutzen, weil es Dinge schwarz-weiß malt, die nicht schwarz-weiß sind. Also man wird da sehr schnell in irgendwelche Kategorien eingeordnet, die sind dann auch noch so formuliert, dass man sich irgendwie da wiederfindet. Tatsächlich ist es besser, einen Persönlichkeitstest zu machen, auch das findet man online, der eine Skala abbildet. Ne? Also zum Beispiel dieses Thema emotionale Belastbarkeit, was ich jetzt eben angesprochen hatte, da kann man dann eben gucken, da bin ich, je nachdem, was für ein Test es ist, von minus 10 bis plus 10 und dann kriegt man irgendwie eine Einordnung, ohne dass da jetzt rauskommt, du bist der dominante Typ. Das ist einfach, das führt ja zu Stigma, die wir in diesem
Ja,
Zusammenhang gar
klar,
nicht
das.
haben wollen. Also wenn ich jetzt sage, ja, du bist der dominante Typ und mit dir muss ich so umgehen, am Ende fängt man noch an, Mitarbeiter in diese Kategorien einzuordnen,
Oh ja.
dann wird man irgendwann, da gruselt es einem dann schon, weil man sollte Menschen ja nicht in der Form kategorisieren. Deswegen würde ich von so einem Test abraten, aber es gibt trotzdem noch genug Tests. Vielleicht findet sich ja auch was dann am Ende in den Shownotes, wo man
Ja, gern.
einfach sich mal mit beschäftigen kann und wo man solches dann doch auf einer ganz guten wissenschaftlichen Basis für sich selber machen kann.
Ja, cool. Dann packen wir das in die Shownotes und dann kann jeder mal gucken, sich da, also egal ob Anfänger oder ob ihr jetzt schon lange eine Praxis habt, dass ihr einfach mal gucken könnt, wo ihr da steht. Und dann kriegt man, glaube ich, ganz oft gute Anhaltspunkte, was man so im nächsten Schritt machen kann. Dann kommen wir gleich nochmal zu, so um den Führungsalltag in der Praxis vielleicht noch ein bisschen zu optimieren, zu verändern.
Genau, also ich glaube, das ist eben der Ausgangspunkt für
Ja.
das Thema Führung, was dann danach natürlich in der Realität passiert.
Gibt es für dich so eine Größe an Mitarbeitern, wo das Thema Führung plötzlich so wie so eine Sprungmarke ist, wo man sagt, okay, wenn du diese Anzahl an Mitarbeitern hast, dann musst du dich deutlich mehr mit Führung beschäftigen als noch so in so einem Zwei-Mann-Betrieb?
Ja, also es gibt so ein paar Marken an der Stelle tatsächlich, wo man sich orientieren kann. Das erste ist natürlich, wenn ich anfange, dann geht es erstmal darum, mit denen, weiß ich, zwei, drei Leuten, da ist das natürlich noch relativ niederschwellig. Ich kenne die vielleicht auch sehr gut, mit denen einfach einen Umgang zu finden. Da geht es mit der Führung so los. Und dann gibt es so zwei, drei Brüche. Der erste Bruch ist ungefähr ab 7, 8 Mitarbeitern, weil man tatsächlich sagt, dass eine Person niemals mehr als 7, 8 Mitarbeiter direkt führen kann oder sollte, um allen gerecht zu werden. Das heißt,
Ja.
auch mal projiziert, selbst der Chef von Daimler führt selber nicht mehr als 7, 8 Leute wirklich direkt. Natürlich gibt es eine große Hierarchie, dann hat der seine Leitungskräfte und darunter gibt es dann eben wieder andere, die wieder Führungskräfte sind und eigene Mitarbeiter betreuen. Aber auch in großen Unternehmen werden in der Regel, es sei denn, die Struktur ist nicht ideal, nie mehr als 7, 8 Leute von einer Person geführt. Das heißt, ich bin dann an dem Punkt, wo ich entweder eine Zwischenebene einziehen muss oder eine zweite Kraft brauche, die mit mir zusammen die anderen Mitarbeiter betreut. So der erste Bruch. Und der nächste Bruch wäre dann so tatsächlich in Richtung 40, 50. Das ist also doch noch relativ weit weg dann. Da ist es dann eben erforderlich, zwischen Strukturen einzuziehen, weil man natürlich auch mehrere Zweige hat. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind rund 40 und sind tatsächlich eigentlich gerade dabei, weil es reichen, also wir sind ja zu dritt in der Geschäftsführung und das ist tatsächlich eine Herausforderung, vor der wir gerade stehen, dass wenn man die drei in der Geschäftsführung auf die eben 7, 8, die ich gesagt habe, verteilt, dann reicht es nicht mehr und man muss irgendwann eine Zwischenebene reinziehen. Wobei ich ja, das will ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, ich hatte natürlich das ganz, ganz große Glück, dass wir hier auch ein wirklich organisch gewachsenes Unternehmen sind. Ne? Also meine Eltern haben wahnsinnig viel Vorarbeit geleistet. Wir haben ganz viel gemeinsam entwickelt. Da sind wirklich richtig tolle Sachen entstanden. Und ich glaube, das ist natürlich eine absolute Luxusposition, dass wir jetzt zu dritt diese Entwicklung gehen können. Viele finden ja leider keinen Nachfolger in unserer Branche, aber auch in allen anderen Branchen natürlich. Und das ist wirklich eine tolle Ausgangssituation. Wir haben jetzt 40-jähriges Jubiläum gehabt. Also da ist wirklich
Cool,
richtig
Glückwunsch.
Geschichte dahinter und ich selber bin 31, also das heißt länger, deutlich länger als ich überhaupt auf der Welt bin, gibt es das Unternehmen schon und da haben wir echt eine tolle Ausgangsbasis, das Ganze jetzt zu dritt weiterzumachen und das sage ich eigentlich auch hauptsächlich deshalb, weil natürlich nicht jeder, der jetzt bei 7, 8, 10 Mitarbeitern steht, jemanden aus der Familie daneben hat, dem er genauso vertraut. Das heißt, da stellen sich dann natürlich auch Vertrauensfragen, wenn ich gesagt habe, bei 7, 8 ist eine Schwelle, wie kriege ich dann jemanden neben mich, dem ich auch, also wir vertrauen uns alle blind, ja, und das ist natürlich schwierig, wenn es dann in einer anderen Konstellation ist. Wir haben da tolle Voraussetzungen.
Jetzt wird die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden so in der Richtung sein, eher 7, 8 plus oder ein bisschen
Ja,
weniger.
absolut.
Bei 40 werden die wenigsten oder werden relativ wenige sein. Und trotzdem habe ich da gerne eine Grenze, so eine Art Bruch, hast du vorhin gesagt. Und da gibt es ja auch einen Rollenwechsel. Also diese enge, vielleicht sogar kumpelhafte Beziehung verändert sich ja vermutlich so zwischen 7, 8. Gibt es da Tipps für einen guten Übergang, für einen guten Rollenwechsel an der Stelle?
Ja, also ich würde tatsächlich dafür plädieren, dass das vorher schon stattfindet und
Okay.
nicht man sagt, okay, jetzt habe ich 8, jetzt zack, jetzt ist der Bruch da,
Ja.
sondern man halt vorher damit anfängt. Auf dessen, was wir jetzt schon gerade gesagt haben, sich damit auseinanderzusetzen, schon relativ früh, seiner eigenen Geschichte, und dann in dieses Thema Führung reinzuwachsen. Ja, also das heißt, wenn man es bis 8 Mitarbeiter schafft, sage ich mal, dann wird man ja schon Dinge gut gemacht haben, weil man offensichtlich in der Lage ist, Mitarbeiter zu finden. Das ist ja, weiß Gott, auch keine Selbstverständlichkeit mehr, die irgendwie auch noch Lust haben zu bleiben. Klar gibt es auch mal Leute, die weggehen und andere, die neu kommen, aber eben, wenn man erstmal bei dieser Schwelle ist, dann hat man ja auch schon relativ viel richtig gemacht und deswegen sollte das ein Prozess sein. Und wenn man damit früh anfängt, dann hat man dann auch, wenn man diese Schwelle erreicht, mehr Möglichkeiten, sich mit den Individuen auseinanderzusetzen. Also ich würde tatsächlich, wir haben jetzt grob gesagt 4 Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Ja, also
Ja.
Babyboomer, ja, also 1950 bis Mitte 60 geboren und dann geht es mit Generation X weiter, so die 70er, 80er Jahre, Generation Y bis in die 90er und Generation Z kommt ja jetzt gerade auf den Arbeitsmarkt. Viele sind ja auch schon auf dem Arbeitsmarkt. Und jede Generation hat komplett eigene Wünsche und Voraussetzungen. Und da kann man sich schon frühzeitig mit auseinandersetzen, was wird eigentlich da auf mich zukommen. Je mehr das wird, je durchmischter das Team auch wird und hat dann eben nicht diesen Bruch und kann dann sich mit dem Individuum mehr auseinandersetzen. Weil das ja am Ende wichtig ist, damit die Mitarbeiter auch zufrieden sind. Es reicht ja nicht mehr zu sagen, so, Führung ist das, Benefits gibt es für alle die und so ist es jetzt und fertig und dann wird nie was dran geändert, haben wir 40 Jahre schon so gemacht. Das funktioniert ja, wenn es überhaupt je funktioniert hat, dann zumindest jetzt nicht mehr. Und deswegen plädiere ich halt ganz stark dafür, sich mit den Individuen auseinanderzusetzen, die man zu führen hat.
Welche Idee hast du für einen Praxisinhaber, der so Ende 50 ist, lange sein Unternehmen, seine Praxis führt, so immer stabil mit 8 bis 10 Mitarbeitern und der zu mir im Beratungsgespräch so ganz resigniert sagt: Ach Björn, ich verstehe das alles nicht mehr. Wir haben früher Wochenenden und Wochen unseres Lebens mit Fortbildung verbracht. Das war für uns das Wichtigste. Und die jungen Leute, die in meine Praxis kommen, die fragen mich einfach sofort, wenn ich sage, geh mal zu einer Fortbildung, was habe ich davon? Wie kann ich damit umgehen als Führungskraft? Mit dieser Enttäuschung? Wie kann ich vielleicht gar nicht erst aufkommen oder was mache ich an der Situation?
Ja, also es ist tatsächlich eine Frage, die relativ häufig einfach diskutiert wird. Und ich glaube, es tut auch gut, darüber zu reden, weil die einfache Antwort wäre, ja, that's life. Die Generationen sind anders. Und solange es nicht so ist, dass wir ganz viele Fachkräfte haben und du sagst, ja, wenn dir das nicht passt, dann such dir doch was anderes. Das wird nicht passieren. Und deswegen ist die einfache Antwort, man muss sich damit abfinden, dass sich die Dinge ändern. Das war schon immer so. Man ist vielleicht geneigt zu sagen, ja, früher, da war das Verständnis noch anders. Aber wenn man sich mal wirklich anguckt, auch die früheren Generationen haben schon Dinge ganz anders gemacht als ihre Eltern. Ja, wenn man sich an die 68er-Demos oder so erinnert. Auch da hieß es ja jetzt, die verrückte Jugend kommt jetzt mit ihren anderen Ansätzen. Bloß man wird ja auch dann selber wieder älter. Und dann wechselt man wieder die Perspektive. Jetzt war man vielleicht so ein Alt-68er und hat damals sozusagen in Anführungsstrichen an den Grundpfeilern gerüttelt
Ja.
und sieht das Ganze jetzt wieder anders. Also ich glaube, man muss einfach so für sich, und natürlich ist es schwierig für alle, für mich auch, obwohl ich da selber eine andere Generation bin, ist es trotzdem schwierig, damit umzugehen, dass die Vorstellungen und Forderungen so sind. So, und jetzt noch mal konkreter gedacht, ist es eben, ich habe ja eben schon gesagt, so mit dem Individuum auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist eben nicht mehr möglich zu sagen, wir arbeiten in diesem Bereich und jetzt komm in diesen Bereich rein. Sondern am Ende geht es, glaube ich, darum, für den Mitarbeiter, den man vor sich hat, eine Passung zu finden zwischen der Tätigkeit, dem Job und den Wünschen, Kompetenzen, die dieser Mensch hat. So, weil wenn das passiert, also wenn ich diese Passung finde, für diesen individuellen Menschen, dann ist der Mensch irgendwie im Flow und fühlt sich gut. Wenn ich aber Anforderungen an den habe, die der nicht erfüllen kann, dann wird er überfordert sein, wird vielleicht weggehen, Weil es gibt ja genug Angebote, ne? Also die Toleranzschwelle sinkt
Ja.
ja auch, man lässt sich nicht mehr alles gefallen. Was vielleicht auch an manchen Stellen ist es natürlich für Inhaber, für Führungskräfte ist sehr, sehr, sehr schwierig, aber es hat ja auch wiederum Vorteile, dass man gezwungen ist, da sich zu verändern, mit der Zeit zu gehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich den Mitarbeiter völlig unterfordere, weil der viel kompetenter ist, als ich dachte, weil ich ja sowieso immer alles mache wie immer, gehen mir auch
Ja.
Dinge verloren und der Mitarbeiter wird vielleicht unterfordert sein und dem wird langweilig sein. Und das ist tatsächlich dann der Appell, sich zu gucken, wie kann ich mit dem Mitarbeiter umgehen, der da vor mir steht.
Das heißt, Mitarbeiterführung, Praxisführung ist auch ein großes Stück Selbstführung und sich mit sich selber zu beschäftigen und mit der eigenen Entwicklung im Bereich Führung.
Ja, genau. Also das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe, wo wir einfach von ausgehen, ne? Also das heißt, erstmal mit sich selber beschäftigen. Und dann kann ich die Rollen, die man hat, viel besser einnehmen. Weil jetzt, man redet ja dann doch oft darüber, Rolle Therapeut und Rolle Führungskraft. Aber Führungskraft ist ja nicht eine Rolle. Ja, also das ist ja auch unheimlich vielschichtig geworden. Mal ist man der Mentor oder der Coach für einen Mitarbeiter und versucht, den zu begleiten. Wenn der vielleicht eine Lebenskrise hat, hoffentlich hat man ein Verhältnis, wo man eben miteinander reden kann. Und das schafft ja auch Vertrauen und Wachstum. Und dann ist der Mitarbeiter vielleicht auch noch mal anders verbunden zu einem, wenn einem das gelingt. Und damit einem das gelingt, muss man wissen, wie rede ich eigentlich mit dem Mitarbeiter, weil ich kann nicht zu dem einen sagen, ja, du bist ja mein bester Kumpel und wir haben das total super Verhältnis. Wenn der sagt, hä, du bist mein Chef, ich will
Ja,
nichts
ja.
Privates von dir wissen, dann wird es für diesen Mitarbeiter nicht funktionieren.
Okay.
Während bei jemand anders die gleiche Strategie vielleicht total aufgeht. Und er sagt, Mensch, und wenn du private Sorgen hast, dann lass uns drüber reden, vielleicht kann ich dir helfen. Das kann bei vielen Mitarbeitern total gut funktionieren, aber auch nicht bei allen.
Jetzt habe ich, als ich angefangen habe mit Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Podologen zu arbeiten, war so Qualitätsmanagement mein Hauptthema. Ich bin froh, dass sie es mittlerweile in Praxismanagement umbenannt haben. Und ich habe dann so Qualitätsmanagement-Handbücher in Praxen eingeführt und das hat gut geklappt und alle waren zufrieden. Und wenn ich dann so ein halbes Jahr später nochmal nachgefragt habe, war das immer so, ach ja, es hat sich doch nichts verändert. Und ich habe irgendwann kapiert, dass dann Leute gedacht haben, sie könnten Führung abgeben an so ein Qualitätsmanagement-Handbuch. Dann ist ja alles aufgeschrieben, dann muss ich ja nichts mehr machen. Dass das nicht klappt, ist mir dann auch relativ schnell klar geworden. Aber irgendwo so dazwischen, was ist so für dich, was sind so Führungsinstrumente, die du unseren Hörerinnen und Hörern jetzt so vielleicht nochmal so konkret an die Hand geben kannst und sagst, guck mal, achte darauf, darauf und darauf. So als Takeaway, nachdem ich mich mit mir selber beschäftigt habe, was sind so die großen drei vielleicht, die für dich Führung ausmachen in der Praxis?
Also ich würde tatsächlich mal an diesem Thema Qualitätsmanagement anknüpfen, weil ich glaube, natürlich ist es, wenn man jetzt sagt, ich gebe das so komplett ab und habe damit nichts zu tun und irgendwie setzen wir Prozesse
Läuft
auf und
von selbst,
dann
ne?
läuft das schon, das funktioniert nicht. Trotzdem ist der Punkt als Ausgangspunkt vielleicht gar nicht schlecht, weil was ich empfehlen kann, ich glaube, auch da, ich will nie Generationen über einen Kamm scheren, aber ich glaube auch, dass die eher jüngeren Mitarbeiter auch ein Stück weit Halt brauchen. Und Halt könnte man eben zum Beispiel geben, indem man, und da sind wir dann schon ein Stück weit im Qualitätsmanagement, indem man bestimmte Dinge im Unternehmen einheitlich regelt. Ja, also wir haben zum Beispiel Leitfäden, wo der Umgang des Unternehmens mit bestimmten Dingen geregelt ist. Also zum Beispiel, was mache ich, wenn ich Therapiematerialien brauche? Was mache ich, wenn ich Fortbildung machen will? Mit wem muss ich reden? Wie ist der Prozess? Oder was gibt es bei uns an Benefits? Ja, also hier Deutschlandticket und Co. Das machen wir nicht mehr im Sinne von, wer verhandelt wie, sondern Benefits sind sehr einheitlich geregelt. Dafür gibt es einen Leitfaden und da kann jeder reingucken. Das hat zwei Vorteile. Erstens, man gibt allen Mitarbeitern, aber gerade eben auch der jüngeren Generation, ein bisschen Halt. Also die wissen, womit sie rechnen können. Können es jetzt gut finden oder schlecht finden, aber es ist sozusagen geregelt, einheitlich. Und das Zweite, was man damit vorbeugt, ich glaube, gerade die jüngeren Teammitglieder haben ein relativ großes Unrechtsbewusstsein. Ja, das ist auch durchaus nicht kritisch gemeint, sondern es kann auch eine gute Sache sein, dass sozusagen im Gegensatz zu früher auf diese Dinge geachtet wird. Ist aber natürlich auch manchmal anstrengend, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Aber auch das kann ich damit eben vorbeugen, indem ich nicht dann am Ende irgendwie durch doch irgendwelche Geschichten rauskommt, ja, der hat aber jetzt diesen Benefit und der hat aber diesen nicht und so, dann, ne, also natürlich gibt es immer noch, wollen wir Leistungskomponenten nicht wegsortieren. Also es gibt immer noch natürlich klare Möglichkeiten, miteinander zu sprechen, zu verhandeln oder Leistungsgespräche zu führen, Feedbackgespräche zu führen, all das. Aber dieses Ungerechtigkeitsgefühl ist dann geringer, wenn man klare Regeln festlegt dafür, was brauche ich für eine Beförderung oder Gehaltserhöhung? Was sind die Benefits und so weiter? Das hat sich sehr bewährt. Dann würde ich als Tipp immer noch mitgeben, so unter dem Stichwort Coaching, Begleitung, Hilfe zur Selbsthilfe. Also wirklich den Mitarbeiter in dem Status, wo er ist, abholen. Ja, wenn wir jetzt in Unternehmen eine Fortbildungspolitik haben, jeder macht eine Fortbildung im Jahr, was weiß ich, und dann gibt es aber Mitarbeiter, die wollen zwei machen, und dann gibt es Mitarbeiter, die haben Kinder und die wollen gar keine machen. Und ich muss den Mitarbeiter am Ende da abholen, wo er steht. Sonst wird er nicht mit mir mitgehen. Das ist so der Tipp Nummer zwei. Und Tipp Nummer drei würde ich tatsächlich empfehlen, wird tatsächlich relativ selten gemacht, so von dem, was ich höre.
Ja.
Die Mitarbeiter einfach fragen, was
Okay.
stellen sie sich vor? Weil Stichwort Mitarbeiterbefragung ist so ein Wort, wo man auch vielleicht gleich Bauchschmerzen kriegt, aber es muss ja nicht gleich super hochgehangen sein, aber ich würde tatsächlich dafür plädieren, sowas mal anonym ab und zu machen. Also muss ja nicht zweimal im Monat sein. Wir machen das etwa alle 2 Jahre.
Okay.
Anonym natürlich, und anonym muss man sich dann mit den Gegebenheiten orientieren. Wenn ich 8 Mitarbeiter habe und ich gebe, da kenne ich vielleicht noch die Handschriften, und dann gebe ich dir ein Blatt Papier und sage, ja, hier, das ist jetzt volle Kanne anonym. Dann wird das wahrscheinlich schwierig, weil die Mitarbeiter darauf nicht vertrauen. Also kann ich mir vielleicht eine andere Methode überlegen. Entweder ich mache das online oder wie auch immer. Da gibt es ja
Da gibt es eine ganze
Möglichkeiten, dass
Menge, ja.
das einigermaßen anonym bleibt. Und dann wirklich mal die Mitarbeiter zu fragen, was sind denn eure Wünsche? Was sind Dinge, die gut laufen? Was sind Dinge, die schlecht laufen? Wo machen wir Erfassen wir das schon gut, oder was kriegen wir vielleicht auch gar nicht mit? Ja, man hat vielleicht eingeführt einen Benefit und den findet man selber als Inhaber total super und hat aber gar nicht gemerkt, dass es vielleicht im Team gar nicht so eine große Resonanz gibt. Und da diesen Abgleich zu machen, das wäre Tipp Nummer drei, einfach wirklich das mal zu erfassen. Allerdings, und das ist dann die Schattenseite, wer Fragen stellt, kriegt auch Antworten. Damit muss man dann leben können und im besten Fall das sportlich sehen und dann daran arbeiten.
Also bleibst dabei, das Thema Praxishandbuch, Leitlinien, das ist so die Basis. Aber im Unterschied zum Glauben, das läuft dann alles von alleine, sind das die Leitplanken, innerhalb derer ich dann führe und kommuniziere und meine Leute auf dem Weg weiter begleite. Lukas, herzlichen Dank für dieses coole Gespräch. Es ist aus meiner Sicht ein richtig cooler Auftakt für viele Therapeutinnen und Therapeuten, das Thema Führung vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, es auch als Arbeit, als Therapeut in seiner Praxis anzuerkennen. Also ich höre halt auch oft, oh, wann soll ich, also ne, ich muss auch noch arbeiten, wann soll ich denn noch führen? Das ist für mich die Arbeit in der Praxis einer Inhaberin und Inhaber und auch mit einem hohen Anteil. Ja,
Ja.
herzlichen Dank für das Gespräch und ich freue mich, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal ein zweites hinkriegen und das eine oder andere Thema vertiefen.
Ja, würde mich sehr freuen. Und ich glaube tatsächlich, das ist wirklich Punkt. Es muss einem bewusst sein, dass das Arbeit ist und nicht irgendwie nebenbei passiert. Vielen Dank und ja, bis bald hoffentlich.
Klasse. Herzlichen Dank und tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.